Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der erste Start in eine neue Woche in diesem neuen Jahr. Was wichtig wird diese Woche, wie ist das mit der Impfstoffbeschaffung bei uns in Deutschland? Da geht doch noch mehr, aber wie? Es gibt diverse Ideen, über die sprechen wir hier im Update-Podcast. Und wie ist das mit Präsenzunterricht an Schulen? Kinder und Jugendliche, die stecken sich ja genauso an wie Erwachsene, nur man merkt es eben seltener, weil sie scheinbar ganz selten nur Symptome haben. Es gab eine Empfehlung der Kultusministerien und dann kommt jetzt das nächste Corona-Treffen von Kanzlerin und dem Minister. Präsidentinnen und Präsidenten. Da sind die Schulen auch wieder Thema, so wie bei uns hier im Update-Podcast. Außerdem sprechen wir darüber, wie beliebte Städte in Europa versuchen, die Autofahrenden fernzuhalten. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, es geht da um das aktuelle Beispiel, die europäische Hauptstadt.
Ja, in Brüssel dürfen Autos jetzt nur noch deutlich langsamer fahren als vorher, jedenfalls in der Innenstadt. Da ist Tempo 30 und es gibt viele Städte in Europa, die da Vorreiter sind. Und ein kleiner Spoiler, wir gehören nicht dazu.
Und wir haben uns mit dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen verabredet, um mit ihm über das Assange-Urteil zu sprechen in London. Der Whistleblower Julian Assange wird nicht an die USA ausgeliefert.
Erstmal habe ich mich schon gefreut und war erleichtert, aber es hat doch einen sehr bitteren Beigeschmack. Da sind an zwei Stellen, ja, ist der Sündenfall passiert.
Doppelter Sündenfall, inwiefern? Das hört ihr hier im Podcast zum Update am 4. Januar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist wirklich krass, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus tatsächlich so schnell entwickelt werden konnten. Weltweit haben viele dran geforscht und es wird weiterhin geforscht. Aber jetzt stehen wir da und wir merken, wir hier in Europa und in Deutschland, wir bräuchten eigentlich möglichst schnell mehr Impfdosen. Jetzt wird nach Möglichkeiten gesucht, wie wir mehr bekommen könnten. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Geht das denn?
Also es ist schon schwierig, denn nicht nur Deutschland und Europa hätten ja gerne mehr Impfstoff, sondern eigentlich alle Länder. Aber die Impfstoffe wurden alle schon im Vorfeld vertraglich verkauft, bevor sie überhaupt entwickelt waren. Also jedes Land musste eigene Deals machen mit den Herstellern wie Pfizer, BioNTech, AstraZeneca oder Moderna und denen schon Impfdosen abkaufen, ohne überhaupt zu wissen, ob deren Impfstoffe überhaupt was werden und zugelassen werden. Es gibt Länder, die haben eben, wie man jetzt weiß, da aufs richtige Pferd gesetzt. Israel zum Beispiel hat sehr, sehr viele Dosen bei Pfizer-BioNTech bestellt und kann daher gerade viel schneller impfen als andere Länder.
Sag nochmal, wie ist es in Deutschland?
Also Deutschland hat seine Bestellung aufgeteilt. Knapp 86 Millionen Dosen wurden teilweise über die EU, teilweise durch eigene Verträge bei Pfizer-BioNTech bestellt und nochmal 50,5 Millionen Dosen beim US-Pharmakonzern Moderna. Dieser Impfstoff muss allerdings noch zugelassen werden. Das könnte jetzt noch heute oder sonst übermorgen passieren. Jede Person braucht ja zwei Impfdosen. Heißt, damit könnten dann insgesamt in Deutschland ungefähr 68 Millionen Menschen geimpft werden. Es gibt andere Länder, die haben deutlich mehr bestellt, gerechnet auf die Einwohnenden. In Kanada zum Beispiel kommen auf eine Person ganze 9 Impfdosen, also ziemlich ungleich verteilt weltweit. Es galt mehr oder weniger, wer zuerst Risiken eingegangen ist und je höher das Risiko war, desto mehr Impfdosen hat das Land jetzt.
Es gibt ja jetzt verschiedene Ideen dazu, wie die Länder vielleicht trotzdem an mehr Impfdosen kommen, oder?
Ja, also zum einen prüft die EU, ob sie nachträglich noch mehr Impfdosen bei Pfizer-BioNTech bestellen kann. Und eine andere Idee ist, den Abstand zwischen den Impfungen zu vergrößern. Eigentlich ist es ja so gedacht, wer eine Impfung bekommen hat, bekommt dann innerhalb der folgenden so 2 bis 4 Wochen die zweite Dosis. Und in Großbritannien ist aber jetzt die offizielle Strategie, dass diese zweite Impfung nach hinten verschoben wird. Also mehr Leute können eine erste Impfung bekommen und die zweite gibt es dann erst später, bis zu 3 Monate später. Auch Dänemark will das so machen und das lässt jetzt auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn prüfen, ob man das auch in Deutschland machen könnte. Aber die Europäische Arzneimittelagentur hat gerade eben gesagt, eine längere Pause als 6 Wochen ginge eigentlich nicht.
Also wird die Impfung mit einer längeren Pause vielleicht unsicherer, oder?
Also Fachleute sagen, bei den Impfstoffen von Pfizer, BioNTech und Moderna wäre so ein Vorgehen generell denkbar, weil diese Impfstoffe laut den Tests auch schon nach einem Mal sehr wirksam sind. Aber es steht auch fest, dass es in jedem Fall 2 Impfungen pro Person geben muss. Und im Moment ist die Zulassungsvorgabe die zweite Impfung nach 3 Wochen. Pfizer, BioNTech hat gerade auch gesagt, die zweite Impfung muss nach 3 Wochen passieren, sonst sei kein Schutz gewährleistet. Es gibt auch Wissenschaftler, die vor dieser Verzögerungsstrategie mit der zweiten Impfung warnen. Autorinnen, die sagen, wenn Leute nicht sicher komplett immun sind, könnte sich das Virus in unserem Körper leicht verändern und vielleicht gefährlicher werden. Also diese Strategie mit dem Verzögern ist schon sehr umstritten.
Gibt es noch andere? Gibt es noch mehr Möglichkeiten, den Impfstoff irgendwie auf mehr Menschen zu verteilen?
Ja, es gibt noch eine Sache, die im Gespräch ist, nämlich ob es möglich ist, aus 5 Impfdosen 6 Impfdosen zu machen. Diese Glasfläschchen mit dem Impfstoff sind recht voll. Da könnte man jeweils ein bisschen was abzwacken, sodass das am Ende mehr werden. Es gibt auch noch andere Wege, um an mehr Impfstoff zu kommen. Gerade wird zum Beispiel geprüft, ob BioNTech in Marburg ein Werk kaufen kann zur Impfstoffproduktion. Dann könnten möglicherweise ab Februar noch mehr Impfdosen hergestellt werden, von denen Deutschland dann natürlich welche abhaben will. Und eben, wie gesagt, heute oder übermorgen soll sich entscheiden, ob die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff Moderna zulässt, und dann stünde Deutschland ja diese zweite große Ladung Impfstoff Impfdosen nach und nach dann zur Verfügung.
In Deutschland und auch in anderen Ländern wird überlegt, wie man mehr Impfdosen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bekommen könnte. Die Pläne dazu hat Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova Update.
Lockdown Light im November. Die täglich gemeldeten Neuinfektionen gehen kaum runter. Härterer Lockdown Mitte Dezember dann. Bisher auch nur wenig Effekt. Schulen und Kitas zu, Weihnachten, Winterferien. Und trotzdem haben wir Tag für Tag hohe Zahlen hier bei uns in Deutschland. Jetzt stellen wir uns mal vor, da sitzen nach den Ferien wieder 20, 30 Menschen in einem Raum beim Präsenzunterricht in den Schulen. Heute Mittag haben die Kultusministerinnen und Minister darüber gesprochen. Und morgen wollen Angela Merkel und die Chefin und Chefs der Bundesländerregierungen entscheiden, wie es weitergeht an den Schulen. Deutschlandfunk Nova Bildungsreporter Armin Himmelrath. Was ist denn da heute bei dem Treffen der Damen und Herren Kultusminister rausgekommen?
Ein Plan, der nach einigem klingt. Er heißt Drei-Stufen-Plan, aber tatsächlich ist es wirklich nur ein Plan und eine Empfehlung. Denn beschließen dürfen die da gar nichts heute. Sie müssen erstmal warten auf das, was Merkel und die Chefinnen und Chefs der Länder morgen sagen. Aber in diesem Plan steht drin, erstmal lassen wir die Schulen zu. So sieht's aus im Moment. Wir können sie noch nicht wieder öffnen. Die Infektionen sind zu groß. Und dann, wenn es weniger Infektionen gibt, dann können wir ganz langsam wieder aufmachen. Erste Stufe, nur die unteren Klassen, nämlich die Klassen 1 bis 6. Danach in der zweiten Stufe auch die Älteren dazu, die allerdings im Wechselunterricht. Das heißt, einige sind in der Schule, andere nicht. Damit reduzieren wir die Klassengrößen auf die Hälfte. Und erst in einem dritten Schritt wären dann irgendwann mal wieder alle im Präsenzunterricht dabei. Aber wann das sein kann, das haben sie nicht gesagt, die Kultusministerinnen und Minister. Und das Ganze klingt jetzt nach einem einheitlichen Plan, aber so ganz einheitlich ist es nicht. Denn jedes Bundesland soll selbst entscheiden, wann es wie weit ist und wann man in welche Stufe eintritt. Und von daher bleibt die große Unübersichtlichkeit, die wir bisher hatten, so ein bisschen bestehen.
Es gibt ja für den Präsenzunterricht und eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher in Deutschland. Und das Hauptargument ist dann immer, die Schulen, die seien ja keine Infektionstreiber, da gäbe es keine Hotspots in der Pandemie. Da hört und liest man aber auch zum Teil ganz anderes, oder?
Ja, es gibt jede Menge Studien, aber die unterschiedlichsten Ergebnisse kommen dabei heraus. Was klar ist, ist, dass Kinder sich auch anstecken können. Also es ist nicht so, dass Kinder weniger angesteckt werden, aber wenn sie denn angesteckt sind mit Corona oder Covid-19, dann zeigen sie weniger Symptome. Und wir haben da eine Studie aus Österreich, die ist ganz interessant. Die haben wirklich so Massentests machen lassen bei Kindern und bei Lehrerinnen und Lehrern. Und die haben festgestellt, egal in welcher Altersstufe, die sind gleich oft infiziert. Nur bei den Kindern dann sieht man es eben nicht so stark. Und es kann dann also passieren, dass ein Kind Covid-19 hat. Es zeigt aber keine Krankheitsanzeichen. Die Eltern gehen also auch nicht zum Arzt oder zur Ärztin. Und entsprechend wird das Kind nicht getestet. Und das sieht dann in der Statistik so aus, als würden Kinder seltener erkranken. Daher möglicherweise eben dieser Fehlschluss, dass man sagt, in Schulen, da findet so eine Infektionsweiterverbreitung nicht statt. Doch, tut sie doch, aber es ist dann eben unerkannt. Und wir haben da einen ganz interessanten Fall aus Hamburg. Da gibt es den Fall an einer Schule, da gab es fast 40 Ansteckungen, also wirklich ein Corona-Hotspot, und da haben sie schon rausgefunden, dass 25 dieser Ansteckungen mindestens, möglicherweise sogar noch mehr, von einer einzigen Person ausgegangen sind. Also Schulen können sehr wohl zum Hotspot und zum Treiber auch der Infektion werden.
Und gibt es darüber Statistiken? Also wie oft kommt das vor?
Ich nehme nochmal die Zahlen aus Hamburg, die haben das relativ gut untersucht, ist ja da auch ein bisschen überschaubar. Die hatten so in der Zeit nach den Sommerferien über 370 Covid-Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern und haben die mal ausgewertet und haben festgestellt, 3/4 von denen haben sich tatsächlich außerhalb der Schule angesteckt. Aber heißt im Umkehrschluss 1/4 eben in der Schule. Das waren bei diesen 370 dann so rund 80 Kinder und Jugendliche. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eine überschaubare Zahl bei so einer Millionenstadt, aber wichtig ist, diese Zahlen stammen eben aus dem Sommer. Da waren die Infektionswerte noch viel niedriger. Mittlerweile sieht das ganz anders aus. Und wenn man sich jetzt an Schulen umhört, dann melden die Schulleitungen tatsächlich zum Teil dramatische Situationen. Ich habe mit einer Gesamtschule in Solingen gesprochen, die Alexander-Koppel-Gesamtschule. Die sagten mir, am letzten Tag vor den Weihnachtsferien, da haben die ganze Klassen in Quarantäne schicken müssen. Und außerdem, die haben ungefähr 140 Lehrerinnen und Lehrer. Von diesen 140 Lehrkräften 30 Leute in Quarantäne. Normaler Unterricht, sagt der Schulleiter, ist bei so einer Situation dann schon nicht mehr möglich und er ist heilfroh, dass das Ganze quasi so kurz vor den Weihnachtsferien waren, sonst wäre ihm der ganze Unterricht an dem Tag zusammengebrochen.
Was heißt das denn jetzt für die Zeit nach dem Shutdown? Sollte und kann aus medizinischer Sicht möglichst schnell wieder Präsenzunterricht stattfinden?
Naja, viele Eltern werden sich das ganz sicher so wünschen und hoffen da drauf, weil sie sagen, das nervt. Viele Lehrkräfte sind ein bisschen skeptisch, weil sie sagen, kann doch wohl nicht sein, dass wir da in so potenzielle Infektionsrisiken reingeschickt werden. Klar ist jedenfalls, ein Schulbesuch ist ein epidemiologisches Risiko. Das ist so, das bleibt so. Und wenn wir uns Studien aus anderen Ländern angucken, zum Beispiel England aus dem Dezember, die Zahlen, das zeigt schon, wir haben einen enormen Anstieg auch bei Infektionen über Schulen. In England war die mit am stärksten betroffene Gruppe, die Schulkinder ab 12 Jahren. Also wenn man sagt, Schulen sind keine Infektionstreiber, ich glaube, diese Aussage lässt sich nicht mehr halten.
Präsenzunterricht an den Schulen, ja oder nein? Heute gab es Empfehlungen der Kultusministerinnen und Minister und morgen ist das ganze Thema bei der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer. Hintergründe von Armin Himmelrath hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jubel heute in London vor einem Gerichtsgebäude zwischen Edgware Road und Baker Street kamen folgende Rufe. Free Assange. Julian Assange, einer der bekanntesten Whistleblower der Welt, soll nicht an die USA ausgeliefert werden. So hat es das Westminster Magistrates Gericht entschieden. Begründung ist, Assange würde in den USA keine guten Haftbedingungen vorfinden. Er wäre in Isolationshaft dort und wahrscheinlich selbstmordgefährdet. Was mit Assange jetzt passieren soll, darüber wird schon seit Jahren gestritten. Seine Gegner sagen, er sei ein Spion, der die nationale Sicherheit in den USA gefährdet hätte, und seine Unterstützer, die sagen, Assange sei investigativer Journalist, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Einer der Unterstützer ist Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie sich gefreut heute über die Entscheidung in London?
Ja, erstmal habe ich mich schon gefreut und war erleichtert, dass er nicht ausgeliefert werden soll, denn auch Reporter ohne Grenzen hat nicht Auslieferung und Freilassung aus humanitären Gründen gefordert. Aber es hat doch einen sehr bitteren Beigeschmack, denn die Richterin hat ja heute in der Sache den USA durchaus Recht gegeben. Das heißt, die politische Motivation hinter der strafrechtlichen Verfolgung, hinter der Anklage der USA, die ist weitergegeben. Und es ist weiterhin ein Einschüchterungssignal an alle investigativ arbeitenden Journalisten weltweit.
Einige sagen ja auch, dass überhaupt dieser Fall verhandelt wurde, würde zeigen, dass investigativer Journalismus kriminalisiert werde.
Ja, in der Tat. Das haben auch Reporter ohne Grenzen ja immer wieder gesagt. Und da sind an zwei Stellen, ist der Sündenfall passiert. Einmal natürlich, dass die USA die Anklage erhoben hat, aber dann auch, dass Großbritannien am Ende überhaupt ein Auslieferungsverfahren zugelassen hat. Denn die Zulassung eines Auslieferungsverfahrens ist genauso wie am Ende die Zustimmung über eine Auslieferung, die Entscheidung über eine Auslieferung, eine politische. Das ist, glaube ich, wichtig einmal zu betonen und zu erklären, weil wir haben es zwar hier mit einer richterlichen Entscheidung zu tun, aber in Deutschland wie in Großbritannien muss, selbst wenn ein Gericht über eine Auslieferung verhandelt, am Ende immer noch eine Regierung zustimmen. Und genauso ist das am Ende auch bei der Zulassung. Aber deswegen hatte auch Großbritannien einen Sündenfall begangen, dass sie überhaupt diese Auslieferungsverhandlung zugelassen hat.
Sie waren ja auch immer wieder in London bei den Anhörungen dabei. War das alles aus Ihrer Sicht ein faires Verfahren, das zu dieser Entscheidung dann heute geführt hat?
Nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis heute nachhaltig erschüttert von diesem Verfahren. Und es hat oder meinen Glauben an die britische Rechtsstaatlichkeit doch zumindest nachhaltig erschüttert. Es ist vielleicht heute etwas zurechtgerückt, aber letztlich auch nicht wirklich, weil eben ja in der Sache den Vorwürfen zugestimmt wurde. Das fängt an bei den Zugangsbedingungen für mich als Prozessbeobachter. Ich habe in vielen autoritären Ländern, Diktaturen, Prozesse beobachtet, vor allen Dingen zuletzt in der Türkei. In keinem anderen Land habe ich mich so unwillkommen gefühlt als internationaler Prozessbeobachter wie bei diesem Assange-Auslieferungsverfahren. Wir haben versucht, einen Sitzplatz zu bekommen vom Gesicht, so wie das in der Türkei, in Russland üblich ist. Denn, das ist ganz wichtig, ein rechtsstaatlicher Grundsatz ist, dass Justiz und Gerichtsverhandlungen in der Öffentlichkeit stattfinden muss. Und Großbritannien hat versucht, systematisch sowohl uns NGO-Prozessbeobachter als auch Journalistinnen und Journalisten auszuschließen. Aber allein die Vorwürfe, der Kern, der juristische Kern der Vorwürfe, der ist ja schon unfair. Denn es gibt das sogenannte Spionagegesetz in den USA, der nur zur politischen Verfolgung von missliebigen Gegnern und von Journalistinnen und Journalisten eingesetzt wird. Und das ist unfair und das ist ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit. Und das ist eben auch nicht ausgeräumt dadurch, dass er jetzt aufgrund humanitärer Gründe am Ende nicht ausgeliefert werden wird. Ganz davon abgesehen, dass wir jetzt ja auch erstmal noch mit Berufungsverhandlungen zu tun haben werden und die USA Berufung einlegen werden. Ich weiß natürlich nicht, was mit einer neuen Regierung Biden passiert, ob die vielleicht am Ende die Vorwürfe fallen lassen, was wir sehr hoffen.
Sie hoffen es, aber wovon gehen Sie aus?
Naja, also die Hoffnung ist nicht ganz unbegründet, denn Joe Biden war ja in seiner Zeit als US-Vizepräsident schon mal an einer Diskussion über WikiLeaks und Assange beteiligt und wir wissen dank Informationsfreiheitsgesetzanfragen in den USA, dass man damals zwar eine Anklage gegen Assange erwogen hat, weil der Furor, die Wut über die Veröffentlichung von WikiLeaks in der US-Regierung unter Obama Biden schon sehr groß war, aber man hat am Ende von einer Anklage abgesehen, weil man eine Grundsatzdiskussion über Pressefreiheit befürchtet hat, so wie wir sie jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren hatten. Und ich hoffe, dass sich Präsident Biden an die eigenen Diskussionen in seiner Regierungszeit als Vizepräsident erinnert und hoffe, dass er sich eine Debatte über Pressefreiheit nicht zum Start ans Bein binden will. Das wäre eine schwere Hypothek für ihn, denn er hat ja auch angekündigt, dass er auch beim Thema Menschenrechte und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht, einen Neustart hinlegen möchte.
Noch ganz kurz, wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Assange war ja in diese Botschaft geflüchtet, direkt neben Harrods in der Innenstadt von London, dann jetzt vor Gericht. Was glauben Sie, wie geht es für ihn weiter? Kann er freikommen, vielleicht auf Kaution?
Wir hoffen, dass am Mittwoch das Gericht dem Antrag der Verteidigung zustimmt und ihn auf Kaution freilässt. Das ist das, was wir erstmal diese Woche erwarten. Und dann hoffe ich natürlich, dass sehr schnell die beiden Regierungen entweder ihn begnadigt oder noch viel besser wirklich die Vorwürfe fallen lässt. Dann könnten wir von einem Sieg für die Pressefreiheit sprechen.
Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Er begrüßt die Entscheidung eines britischen Gerichts jetzt erstmal, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele wollten dieses Wochenende wieder das hier machen. Einen Schneespaziergang auf einsamen Waldwegen in der Eifel, im Harz, im Schwarzwald, im Sauerland. Aber stattdessen drohte es wieder das hier zu werden. Ja, die Idee mit dem Winter Wonderland haben seit Weihnachten viele in Deutschland. Einsame Waldwege findet aber kaum einer mehr, der sich nicht gut auskennt. In den Schneegebieten die Folge: verstopfte Straßen, kilometerlange Staus, Unfälle, Müll, Wildpinkler. Rund um Winterberg war es jetzt über eine Woche lang besonders krass und deswegen haben wir die Pressesprecherin der Stadt Winterberg, Rabea Kappen, angerufen. Hallo Frau Kappen.
Hallo.
Eltern aus Dortmund, Essen, Köln, Düsseldorf, die ihren Kindern mal zeigen wollen, was Schnee ist. Das war doch absehbar, oder?
Das war in der Tat absehbar, was die vergangenen Wochen hier passiert ist. Wir haben aber deswegen auch schon im Dezember das Land darauf aufmerksam gemacht, wenn es keinen Skibetrieb geben sollte, dass es dann im Chaos im Winterberg enden wird.
War denn das Aufkommen höher im Vergleich zu einem, ich sag mal, normalen Schneewochenende, bei dem die Pisten und Parkplätze geöffnet sind?
Das Problem ist einfach, dass dann ja die Touristen auch in den Hotels übernachten und wir hatten ja jetzt nur Tagesgäste. Deswegen hat sich das auch so gestaut, weil sonst kommen Tagesgäste und Hotels werden befahren und jetzt verschiebt sich ja alles auf den Tag und die fahren wieder und kommen wieder.
Das heißt, es war nicht unbedingt mehr, aber es hat sich dann geknubbelt, weil eben auch die Parkplätze zu waren.
Genau, also an Tagesgästen war es wesentlich mehr. Das sind wir so nicht gewohnt, weil sonst viele doch hier übernachten. Aber die Tagesgäste waren mehr als sonst. Sind wir so nicht gewohnt, in dem großen Ausmaß.
Jetzt haben wir viele Anwohnerbeschwerden gehört, zum Beispiel, dass Touristen sogar in Vorgärten gepinkelt hätten, weil ja die Cafés und Gaststätten geschlossen haben. Was haben Sie da alles mitbekommen?
Das ist so. Die Anwohner haben sich wirklich immens beschwert. Es liegt überall Müll rum. Die Leute, weil die Toiletten halt, wir haben nur öffentliche Toiletten auf, der Rest hat ja zu, gehen an private Grundstücke, machen da, urinieren dahin. Das geht natürlich nicht und das dulden wir natürlich auch nicht.
Also wir waren am Wochenende im Wald hier in der Nähe von Köln, da war jetzt kein Schnee, aber trotzdem waren alle Parkplätze voll. Und dann fährt man halt zum nächsten Parkplatz. Die Menschen, die wollen ja raus, dahin, wo es schön ist, in den Wald, in den Schnee. Die Ansteckungsgefahr ist draußen auch nicht wirklich gegeben. Das ist doch eigentlich gut, dass viele rausgehen. Viele Alternativen gibt es ja nicht.
Ja, es trubbelt sich aber so, weil die hier die ganzen Pisten belagern. Die Parkplatzkapazitäten schaffen diese Tagesgäste nicht. Es kann draußen der Abstand nicht mehr eingehalten werden. Deswegen ist es im Moment keine gute Idee, nach Winterberg zu kommen, zumal wir auch ein Betretungsverbot für die Pisten ausgesprochen haben.
Und sich dann hinstellen und sagen, ihr könnt hier halt nicht stehen, ihr müsst weiterfahren. Also das zu kontrollieren und die Abstands- und Maskenregeln zu kontrollieren, wäre das auch gegangen?
Wir haben das am Samstag gemacht mit einem großen Polizeiaufgebot, die uns unterstützt haben. Wir haben aber schnell gemerkt, dass wir nicht Herr der Lage werden. Und auch da mussten schon die ersten Zufahrtsstraßen nach Winterberg gesperrt werden, weil wir diese Kapazität einfach in der Stadt nicht lassen können. Und das Problem ist, dass alle Skigebiete um uns rum, in Schmalmeg gibt es ja noch kleine, das gleiche Problem hatten und auch schnell die Zufahrtsstraßen gesperrt haben.
Und die bleiben jetzt auch gesperrt? Wie sehen die nächsten Tage aus?
Die Straßen sind wieder offen. Das war gestern und Samstag immer nur punktuell. Aber die Pisten sind weiter bis zum 10.01. dürfen nicht betreten werden.
Was glauben Sie, was nach dem 10.01. passiert? Sollte der Schnee noch bleiben?
Wir warten erstmal ab, was der Bund- und Länderbeschluss diese Woche sagt. Und dann werden wir die Maßnahmen neu besprechen, ob nach dem 10.01. noch Schnee liegt und wie wir weiter damit umgehen.
Was ich noch gedacht habe, Sie sagen ja jetzt schon wirklich seit Tagen, bitte kommt nicht mehr, es ist zu voll hier. Es ist ja schön, dass ihr alle rausgehen wollt, aber nicht unbedingt mehr hier zu uns in die Region. Glauben Sie einfach, dass vielleicht viele Menschen gar nicht ihren Aufruf gehört haben, gelesen haben, gesehen haben, sondern einfach frei haben, vielleicht mal nicht Medien konsumieren und sagen, ich will jetzt einfach in den Schnee?
Glaube ich ehrlicherweise nicht, weil wir so eine hohe Reichweite mit unserem Post und auch über unsere Touristik haben, dass das wirklich die meisten Menschen gehört haben müssen. Wir waren zweimal in der Tagesschau, wir waren in sämtlichen Medien vertreten. Es müssten eigentlich fast alle Leute gehört haben, dass wir bitte im Moment appellieren, Winterberg nicht zu besuchen.
Und die kommen trotzdem?
Sie kommen trotzdem, obwohl es heute wesentlich ruhiger war als die vergangenen Tage.
Die Pressesprecherin der Stadt Winterberg, Rabea Kappen, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gerade drüber gesprochen. In NRW, da haben mehrere Gemeinden Zufahrten und Parkplätze in den Wintersportgebieten gesperrt. Auch im Harz war es soweit irgendwann. Im Sauerland, auf der Alb, in der Eifel, im Schwarzwald. Also rund um Neujahr, aber auch schon davor und danach sind viele Menschen gekommen, um zu rodeln oder zu wandern. In Österreich, da haben einige Skigebiete offen und zack, sind diese Skigebiete dann auch direkt voll. Und dann gab es ja noch einen großen Rave mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Frankreich. Klar, es ist alles irgendwie draußen und somit wenig Gefahr, sich anzustecken, aber wir merken so langsam, relativ viele Menschen verhalten sich unvorsichtiger oder könnte man sogar sagen unsolidarischer. Bröckelt da die Solidarität in unserer Gesellschaft? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat sich mit der Frage beschäftigt.
Noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
Wir haben im Sommer gezeigt, wie wir durch solidarisches Handeln unsere Infektionszahlen in Grenzen halten.
Unsere Solidarität ist jetzt existenziell wichtig.
Wir sollen alle solidarisch handeln, um das Virus zu bekämpfen. Auf vieles verzichten zum Wohle anderer, zum Wohle aller. Solidarität lässt sich aber nur schwer herbeireden. Sie entsteht, ganz natürlich, wenn wir uns mit anderen verbunden fühlen.
Die Solidarität baut darauf auf, dass Menschen mit anderen Menschen eine Gemeinsamkeit, eine Ähnlichkeit erkennen. Und diese Ähnlichkeit wird handlungsleitend, sodass man dann auch bereit ist, andere Menschen zu unterstützen.
Barbara Preinsack leitet das Zentrum für zeitgenössische Solidaritätsstudien an der Universität Wien. Auf der Basis von Gemeinsamkeiten sind wir also bereit zu helfen, sagt sie, auch wenn wir selbst dafür auf Dinge verzichten müssen. Als Beispiel nennt sie die Erdbeben auf dem Balkan vor einigen Tagen.
Wenn man selbst als Kind ein Erdbeben überlebt hat, ist man vielleicht eher geneigt, auch jetzt den Erdbebenopfern in Kroatien zu helfen, durch Geldspenden, durch Sachspenden, durch was anderes. Einfach weil man diese Gemeinsamkeit erkennt.
Solidarität heißt aber nicht, dass zum Beispiel jede Frau automatisch solidarisch ist gegenüber einer anderen Frau, nur weil beide eben zum selben Geschlecht gehören, sagt Barbara Preinsack. Es hänge immer von der spezifischen Situation ab.
Ich als Frau werde jetzt vielleicht mich einer anderen Frau, die sich für ein politisches Ziel einsetzt, das mir zuwider ist, nicht solidarisch zeigen. Aber wenn diese Frau jetzt zur Zielscheibe sexistischer Witze oder Übergriffe wird, werde ich mich selbstverständlich solidarisch zeigen.
Ob ich in der Pandemie mich also solidarisch verhalte, das hängt damit zusammen, ob ich das Gefühl habe, dass mich etwas verbindet mit allen anderen, die auch von der Pandemie betroffen sind. Und hier könnten die Gründe liegen, warum die Solidarität allem Anschein nach gerade schwindet. Zum einen, weil diese verbindenden Elemente eben darunter leiden, dass nicht alle Menschen gleich hart getroffen sind von den Einschränkungen im zweiten Lockdown, sagt der Soziologe und Buchautor Heinz Bude.
Weil jetzt deutlich ist, dass zum Beispiel Leute, die in den klassischen Industriebetrieben tätig sind, sind sicherlich die Gewinner der Pandemie. Da ist die Arbeit mehr oder minder weitergegangen. Und was soll denn eigentlich jemand sagen, der dann einen Club hatte und merkt, er ist vor dem finanziellen Ruin? Der fängt natürlich an, um es mal etwas salopp auszudrücken, den VW-Arbeiter zu hassen und sagen, was habe ich mit denen zu tun? Nichts. Denen geht es doch gut, nur für mich hat diese Solidaritätsaktion die Existenz gekostet.
Ein weiteres Problem ist, wenn wir das Gefühl bekommen, dass alle anderen gerade Spaß haben, Skifahren, tanzen und ich der Einzige bin, der noch alleine zu Hause in der Wohnung sitzt und sich solidarisch verhält. Warum soll ich mich dann noch quälen, wenn es die anderen offensichtlich nicht machen?
Das hängt einfach damit zusammen, ob in ihrer Umgebung sich so ein bisschen die Atmosphäre breit macht. Jetzt muss aber jeder gucken, ein bisschen, wo er bleibt. Sonst hat man das Gefühl, dass einem Dinge vorenthalten werden, die man nicht mehr wiederbekommt.
Eine Lösung für die schwindende Solidarität wäre nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack aus Wien zum einen, jenen besonders zu helfen, die auch besonders getroffen sind von den Einschränkungen. Da müsste die Politik besonders darauf achten. Zweitens müsse man Regeln schaffen, durch die sich alle möglichst gleich behandelt fühlen und diese dann auch konsequent durchsetzen.
Wenn Menschen sehen, dass es allgemein gültige Regeln gibt für alle, die auch eingehalten werden, dann bin ich auch eher bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Die Bilder von überfüllten Ausflugszielen in Deutschland oder Österreich könnten also tatsächlich zum Problem werden.
In Österreich sind die Bilder der vollen Skilifte ein kommunikations- und solidarischer Super-GAU. Weil, also das wirkt, ich mache mir zum ersten Mal wirklich auch Sorgen, dass es jetzt bricht. Also dass die Gesellschaft wirklich auseinanderbricht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich will nicht, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer willkommen fühlen. Ich will, dass sich Menschen aus der ganzen Welt in Brüssel willkommen fühlen. Das hat Brüssels grüne Verkehrsministerin Elke van de Brandt gesagt. Dort gilt seit Anfang des Jahres, also seit wenigen Tagen, Tempo 30 in der gesamten Innenstadt. Mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Warum das Ganze? Damit die Autofahrerinnen und Autofahrer eben keinen Bock mehr haben, in die Stadt reinzufahren. Und da haben wir uns gefragt, Tempo 30, bringt das wirklich was? Oder was sind so die effektivsten Maßnahmen, damit Städte weniger voll sind mit Autos und verstopft werden? Mit dem Thema hat sich heute Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team beschäftigt. Rahel, will Brüssel die Autos da langfristig komplett loswerden? Also ist das jetzt erst der Anfang?
Nee, also komplett verbannen werden sollen Autos nicht. Das hat Elke van den Brandt auch nochmal gesagt. Aber bis 2030 soll Brüssel nur noch aus verkehrsberuhigten Zonen bestehen und es soll ein Drittel weniger Verkehr in der Stadt geben. Aber dieses Tempo 30 soll jetzt schon mal ein Anfang für die angepeilte Verkehrswende sein.
Gehen denn Expertinnen und Experten davon aus, dass es Menschen abschreckt, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, nur weil sie ein bisschen langsamer fahren sollen?
Also Mobilitätsforscher Wert Kanzler vom Wissenschaftszentrum Berlin sagt, das allein reicht sicher nicht, dass es für AutofahrerInnen unbequem genug wird. Es kann aber ein wichtiger Schritt sein, aber auch dabei muss man was beachten.
Das hat nur dann Sinn, wenn es auch überwacht wird, beziehungsweise wenn auch bauliche Maßnahmen gemacht werden, dass man nicht so einfach schneller fahren kann.
Heißt, einfach ein Tempo-30-Schild aufstellen und gut ist, reicht nicht. Das muss auch kontrolliert werden, zum Beispiel indem mehr geblitzt wird. Oder eben bauliche Veränderungen, zum Beispiel so Bodenwellen, die dich dann auch wirklich dazu zwingen, langsamer zu fahren.
Das ist also ein Baustein in der Verkehrswende. Was sind andere Bausteine, um Autos aus den Innenstädten fernzuhalten?
Also ein ganz wichtiges Element ist das Parken. Wenn es einfach günstig ist, einen Parkplatz zu finden, dann haben auch viele Menschen einen Anreiz, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, sagt Mobilitätsforscher Kanzler. Wenn aber Parkflächen zurückgebaut werden, also wenn Parken richtig teuer ist oder wenn Parkflächen anderweitig genutzt werden, zum Beispiel für Fahrradstellplätze oder andere Fahrradwege, dann schreckt das AutofahrerInnen immer mehr ab. Oslo hat das ja zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht, hat hunderte Parkplätze entfernt und durch Parks oder Radwege oder einfach schöne Bänke ersetzt.
In einigen Städten in Europa gibt es ja auch eine City-Maut.
Genau, das ist auch so ein Autoabschreckungsmittel, zum Beispiel in London, in Stockholm oder auch in Oslo. Und auch ein wichtiges Element, sagt Wert Kanzler.
Man weiß, wenn man da reinfährt, wird es richtig teuer. Das sind natürlich harte Maßnahmen, die auch wirken.
Ja, und ansonsten sind es natürlich auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch die Verfügbarkeit von alternativen Fortbewegungsmitteln, also Bikesharing, E-Scooter, Sammeltaxis und natürlich eine verbesserte Fahrradinfrastruktur mit breiteren und vor allem auch sicheren Radwegen. Auch ganz wichtige Elemente, die im Idealfall auch zeitgleich mit ausgebaut werden.
Welche Städte gehen da aktuell als Vorreiter voran?
Oslo, habe ich ja schon genannt, ist seit 10 Jahren schon auf einem ziemlich guten Weg. Da gibt es in der Stadt mittlerweile kaum noch Autos. Aber auch Städte wie Stockholm, Paris, Amsterdam, London haben in den letzten viel gemacht. Und auch viele spanische Städte sind Vorreiter. Barcelona, Madrid, Mailand zum Beispiel. Da werden auch insgesamt viel weniger Stell- oder Parkplätze für Autos gebaut.
Du hast überraschend viele Städte aufgezählt und keine einzige deutsche ist dabei.
Ja, das war bewusst und ist auch leider so, sagt auch Wert Kanzler.
Ja, die Musik spielt im Moment woanders. Also die Städte, die im Moment da wirklich ehrgeizig sind, die liegen alle außerhalb von Deutschland.
Es gibt zwar einzelne Kommunen, die ehrgeizige Projekte ja verfolgen, die haben es dann aber auch nicht leicht, weil der politische Wille insgesamt in Deutschland einfach noch fehlt, sagt auch Wert Kanzler. Wir Deutschen, wir denken halt immer noch, das war immer so, dass wir viele Autos in der Stadt hatten. Wir sind nichts anderes gewohnt. Warum sollte das anders werden und warum sollten wir uns einschränken?
Tempo 30, weniger Parkplätze, City-Maut, mehr Radwege. Wie Städte versuchen, Autos aus den Innenstädten zu verbannen? Das habt ihr gehört hier im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.